SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Guten Abend, das ist die Sendung Doppelpunkt hier bei uns auf SRF 1. Wir wollen beides. Wir wollen mobil sein, wir wollen aber auch frei und unabhängig sein. Und für das braucht es fast ein Auto. Die Freiheit und die Unabhängigkeit hat aber ihren Preis. Von 2008 bis 2012 haben sich die Stunden, die wir im Stau stehen, verdoppelt. Stau nervt, Stau macht hässig, ungeduldig und die eine oder andere Achselhülle fällt dann so ein bisschen leicht an verschmecken. Aber man kann den Stau auch anders sehen. Die Sendung Doppelpunkt von jetzt heisst «Zufriedener im Stau oder eine Spur Gelassenheit». Und ihr werdet sehen, nach dieser Sendung denkt ihr unter Umständen ein bisschen anders, wenn ihr wieder hört, dass es Stau hat. Die Sendung gemacht hat Patricia Banzer und sie hat sich in dieser Sendung auf die Suche nach Menschen gemacht, die gelernt haben, mit dem Stau zu leben.
Ich meine, es gibt Leute, die sind einfach generell glücklich und denen kann ihrem Glück auch der Stau nicht anhaben.
Ich glaube schon, die alten Römer in Rom Probleme gehabt mit dem ganzen Sänftenverkehr und was sie sonst noch hatten, Kutschen oder die Wege, mit denen Esel gezogen haben. Also ich glaube, solange sich der Mensch bewegt, gibt es Probleme mit zu viel Nachfrage und zu wenig Angeboten.
In der Regel sind ja die Leute sehr geduldig in diesen Stau. Die finden das sogar teilweise lustig.
Plötzlich ist dann ein Fußball auf meine Frontscheibe. Bin dann natürlich ausgestiegen und habe mit den jungen Leuten auf der Brücke zwischen den Autos mitgeschüttet.
6:30 Uhr am Morgen. Ich warte auf meinen Pendler, den Jeffrey Baumann, der mich heute von Zürich Wipkingen nach Bern fährt. Er arbeitet in der Musikbranche, pendelt mindestens zweimal in der Woche und, das hat er mir versprochen, kommt dabei fast immer in den Stau. Ich hoffe, das stimmt, weil mein Ziel heute das Verhalten der Leute im Stau zu beobachten. Da ist er auch schon. Und bietet mir gerade du an.
Bis jetzt läuft es super, wir sind etwa 10 Minuten unterwegs. Mit der ÖV hat man knapp über eine Stunde vom gleichen Ort. Wie lange hast du mit dem Auto?
Etwa 1,5 Stunden.
Das ist gemütlicher im Zug.
Ganz ehrlich gesagt, weil mein Auto sozusagen schon abgeschrieben ist, kostet mein Auto viel weniger als der Zug.
Das ist der Grund?
Das ist der Hauptgrund. Und dann habe ich noch den anderen Grund, dass ich natürlich ab und zu noch sehr viel Material hin und her füge, wo ich dann einfach schlichtweg finde, das ist mir dann zu mühsam mit dem Zug.
Was ist denn das Längste, wo du gestanden bist jetzt in diesem Jahr, Zürich-Bern?
Jetzt gerade vorletzten Samstag habe ich 3 Stunden gebraucht von Zürich auf Bern.
Früher ist der Jeffrey Baumann im Stau auch mal ausgetickt und hat richtig Nerven verloren. Heute ist das überhaupt nicht mehr so.
Ja, mein Gott, es ist halt, wie es ist. Die Hauptsache, ich komme gelassen an. Das ist viel wichtiger, weil nachher gehe ich arbeiten. Dann muss ich meine Energie dort verbrauchen. Und ich sehe nicht ein, vorher schon Energie zu verschwenden, indem ich mich aufrege. Und wegen 10 Minuten zu spät komme, dann fahrt man halt 10 Minuten früher ab.
Das Etal war da gerade angeschrieben gewesen. Es wird etwas langsamer, da, der Verkehr. Vorher war es noch etwas flüssiger. Der Puls ist aber noch ruhig. Mal schauen, wie das in ein paar Minuten aussieht.
Stunden im Jahr verbringen Herr und Frau Schweizer im Stau. Stoßstangen an Stoßstangen, in einer endlosen Blechschlange stehen, nicht mehr vorwärts kommen, Termine verpassen, vielleicht noch eine volle Blase haben. Es gibt ganz bestimmt schönere Momente. Stau ist aber nicht gleich Stau. Ein Stau ist so vielfältig wie die Autos, die drin stehen, meint der Stauforscher Dirk Helbing von der ETH Zürich mit einem Strahlen in den Augen.
Für mich ist also das, was für die meisten Leute ziemlich nervig ist, sehr spannend. Es gibt viele verschiedene Arten von Staus, überraschenderweise. Ja, es gibt den Stop-and-Go-Verkehr, es gibt den C-fließenden Verkehr, dann gibt es eine vorübergehende Reduktion der Geschwindigkeit in der Nähe. Es gibt einzelne Stauwellen und sogar noch weitere Stauformen.
Das ist die Sicht vom Forscher. Aus der Sicht vom Autofahrer sieht der Stau aber meistens gleich aus. Ein Auto hinter dem anderen. Aber auch für ihn gibt es Unterschiede, mentale Unterschiede. Gerade in der Freizeit gehört der Stau für viele dazu und sie versuchen ihn ein bisschen gelassen zu nehmen.
Am Schluss Schlafen,
ja.
Oder jassen, lesen, Musik hören.
Essen.
Essen, genau.
Drei Frauen dabei, das ist kein Problem.
Mit euch Musik anlassen, singen.
Singen?
Ja, ab und zu schon.
Ja, wenn, dann pfeifen wir alle, ja. Sonst haben wir nichts.
Da habe ich die Frau dabei, die das Entertainment macht. iPad.
And the boy?
And the boy, iPad. Mini-iPad, big iPad.
Ja, ich habe meine Brüder dabei, können wir diskutieren. Sonst auch Radio hören, ja.
Also mir ist nie langweilig. Ich mache ein Quiz auf dem Handy oder ich höre Radio oder... Ich habe gerne Langeweile.
Im Alltagsverkehr sieht das dann aber häufig ganz anders aus. Das Feriengefühl ist weggeblasen, viele werden ungeduldig, fluchen, hauen auf Steuerrad, verlieren nicht selten ein paar Nerven oder sogar den letzten Nerv. Ich besuche die Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli, um herauszufinden, warum man sich im Stau so masslos ärgert und was man dagegen unternehmen kann. Ärgern im Stau, das sei völlig normal.
Ich will von A nach B und wenn es Stau hat, dann geht das länger, als ich mit hoher Wahrscheinlichkeit geplant habe. Das stört einem nicht nur im Auto, das stört einem auch, wenn ich im Migros noch schnell raus und etwas holen und stehen 10 Leute im Weg, regt einem das auf. Also das ist normal, ich werde einfach behindert in der Erreichung von dem Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und das ist ärgerlich und das nimmt man eben mehr oder weniger gelassen.
Was für Personen haben es besonders schwer im Stau? Für wer wird es wirklich hart, eine harte Geduldsprobe, wenn es darum geht, auszuharren im Stau?
Das sind sicher die Leute, die unter Zeitdruck neu mit müssen, die sich jetzt dieser Situation völlig ausgeliefert fühlen, blockiert sind. Unter Umständen etwas ganz Wichtiges haben, wo sie auch telefonisch verschieben können. Das ist, glaube ich, der Worst Case.
Und von der Charaktereigenschaft her, was für Leute sind das?
Sicher auch eher die ungeduldigen Leute natürlich, die nicht so gut tun könnten damit umgehen, wenn es nicht so läuft, wie sie wollen. Wo alles eigentlich so muss gehen, wie sie es geplant haben. Wir nennen das in der Psychologie die emotionalen, in der ansprechbaren Personen, die wenig frustrationstoleranten Personen. Der stresst das einfach mega.
Stressen tut's. Richtig ausfällig gegenüber anderen Autofahrern werden die Leute im Stau aber eher selten. Was im Verkehr auffällt, es sind nicht nur Leute, die ungeduldig sind, die Tendenz haben zum Ausdicken, sondern es sind häufig auch die, die ihrem Auto mehr als ein Fortbewegungsmittel sind.
Also es ist schon so, dass die Leute, die eine sachliche Beziehung haben zum Auto, dass die sind viel weniger irritierbar durch das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer. Die fühlen sich dann nicht persönlich gekränkt, wenn einer ihnen den Vortritt nimmt. Und wenn jemand ein schönes Auto hat oder wenn er sehr einen emotionalen Bezug hat oder seinen Selbstwert über das Fahrzeug definiert, dann fährt natürlich das mehr an, dass sich gekränkt fühlen dadurch, wenn ein anderer einem schräg anschaut. Also, das habe ich dann schon gehört in meinen... Also, dann ist dann auch mit mich angefahren und hat mich angeschaut, oder? Und dann habe ich gedacht, du schaust mich jetzt gar nicht so an, jetzt schauen wir mal, was jetzt läuft. Und so entwickelt sich manchmal ganz seltsame Sachen im Verkehr. Also, gerade unter Leuten mit sogenannten guten Autos.
Kommt dazu, dass die Leute, wenn sie im Auto sitzen und voneinander getrennt sind, extremer reagieren als sonst in der Öffentlichkeit.
Das Auto fördert ein Stück weit Anonymität. Also ich begib mich mit einer Hülle in die Gesellschaft und so, wie ich mich verhalte, wird dann nicht unbedingt mit mir identifiziert. Also darum kann man auch beobachten, dass viele Leute sich im Auto anders verhalten, als sie sich sonst verhalten. Und sie würden sich, glaube ich, schämen, wenn sie gesagt hätten, was sie alles machen. Wenn man im Migros beispielsweise eine lange Schlange hätte an der Kasse, dann kommt wahrscheinlich niemand auf die Idee, jetzt den Vorderrad zu fluchen und zu sagen, hey, mach ein bisschen vorwärts. Oder dem mit dem Wägel ins Foodie zu fahren und um den vorwärts zu treiben beim Auto. Das ist, glaube ich, schon das Gefühl, ich bin in dieser Kiste und mich sieht man nicht und da kann mir dann niemand etwas.
Das Schlimmste am Stau, sagt Jacqueline Bächli, ist ganz klar, wenn man drin steht und nicht weiss, warum.
Also wenn die Leute wissen, wieso das ein Stau ist. Also wenn sie beispielsweise über das Radio die Meldung haben, es hat dort einen Unfall gegeben und sehr viele Verletzte, muss mit so und so langen Staudauern rechnen, dann sinkt der Emotionspegel in der Regel. Also am schwierigsten ist es zum Vertragen, wenn man nicht weiss, wieso jetzt man nicht mehr vom A nach B kommt. Also ich kann mich erinnern, es hat vorletztes Jahr einen grossen Unfall gegeben in einem Tunnel in Zürich, wo ein Kran irgendeinen Teil von der Tunnelwand mitgenommen hat. Da ist ja Zürich praktisch zusammengebrochen. Das ist unüblich. Und das hat also gröbste Emotionen gegeben bei den Leuten, weil es ist relativ lang gegangen, bis die Information durchgegangen ist, dass es jetzt einfach nichts mehr geht.
Darum ist das Wichtigste, dass man sich immer vorbereitet, sich informiert, wo es wie viel Stau gibt und unbedingt genug Zeit einplant. Und gerade wenn man eher zu der ungeduldigen Spezies gehört, den Stau unbedingt versucht zu vermeiden. Sich informieren ist heute auch nicht mehr schwierig. Die Stauinformationen fliessen direkt ins Navigationssystem vom Auto. Es gibt Verkehrsmeldungen im Radio und Internetseiten, die laufend die aktuelle Verkehrslage aufzeigen.
Aufschliessen, Kollegen! Schliess doch mal endlich auf, Papeli, dort. Das Pfeffiker will einen auf die Autobahn, oder? Ja, ich meine dich, du mit dem Hut. Du mit dem Gesicht am Stumpen. Du Schrecken der Landstrasse.
Sehen Sie denn nicht, dass ich gar nicht mehr aufschliessen kann?
Ja, nicht wahr, weil du nicht Auto fahren
kannst. Ja, Anfänger sind. Sind Sie auch schon mal am Samstag oder Sonntag am Wallensee gestanden in der Kolonne? Sie haben ja keine Erfahrung.
Ja, die haben wir gern. Die haben wir gern, die mit den Erfahrungen. Die, die jeden Wochenende mit ihren Säufenkisten die Strasse verstopfen. Ja? Fahrst du womöglich noch einen Automat?
Natürlich, warum wissen Sie das?
Was? Wenn du deinem vierrädigen Sofa eine Tür zuschlägst, gehen die anderen drei automatisch auf.
Zurück im Auto von Jeffrey Baumann. Wir sind unterwegs von Zürich nach Bern auf seiner üblichen Pendelstrecke.
Jetzt wollen wir doch gerade mal geschwind Warnblinker rein tun, damit man hinten dran immer ins Viertel reinfährt. Wir bremsen mal ein bisschen ab. Das ist jetzt die schöne Kreuzung, die da eins mit A2 zusammenkommt. Ah, okay, jetzt sind wir wieder mal so weit. Da haben wir es.
Ja, da haben wir es. Langsam fängt es an zu stocken. Und ich werde ehrlich gesagt schon ein bisschen nervös, wenn ich an die möglicherweise verlorene Zeit denke. Der Fahrer bleibt aber ruhig und schlägt verschiedene Tätigkeiten vor, um Zeit zu vertreiben. Die Leute rundherum beobachten zum Beispiel. Etwas, was sich im stockenden Verkehr und im Stau sehr gut anbietet.
Also grundsätzlich gibt es vor allem zwei Typen. Für mich gibt es den Bremser und den mit der angepassten Geschwindigkeit. Es gibt Leute, die treten relativ schnell auf die Bremse, was für mich so ein Anzeichen ist, sie haben ihre Distanz- und Geschwindigkeitsgeschichte nicht im Griff. Block dort vorne haben wir jetzt gerade einen Soloturner, der ein bisschen aggressiver fährt. Er ist nämlich vorher auch links rübergekommen und jetzt ist er wieder rechts rüber und dort vorne geht er dann sicher wieder links rüber.
Neben dem Fahrverhalten beobachten kann man auch einfach mal die Gedanken wandern lassen. Der Jeffrey Baumann denkt im Stau am häufigsten an die Arbeit, am zweithäufigsten an seine Beziehung und was dazugehört, sagt er mit einem Schmunzeln, und am dritthäufigsten an die Musik, die zu seiner Arbeit als Musikmanager gehört. Was geht dann echt in den Köpfen von all den anderen Leuten, ihren Blechkisten vor, die hinter und vor und neben uns rollen? Vor kurzem sind die häufigsten Gedanken von Männern im Stau in einer grossen Umfrage zu Deutschland eruiert worden.
Platz 1 mit 28%. 6. Platz 2 mit 10%, lohnt eine alternative Route? Platz 3 mit 8%, wie kann ich Sprit sparen? Platz 4 mit 7%, essen bzw. die Toilette aufsuchen. Platz 5 mit 7%, Verschleiß der Kupplung. Platz 6 mit 6%, gar nichts.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von wir rollen langsam weiter und wundern uns auch ab und zu.
Das ist auch immer eine faszinierende Strecke. Da kommt jetzt nachher ein recht langes Geradstück Autobahn. Ich war immer wieder fasziniert, dass die Strecke vor Önsingen, das ist faszinierend. Das ist eine pfeifengerade Strecke. Und auf der gibt es immer wieder Stau oder stockenden Kolonnenverkehr. Und ich habe lange nie gecheckt, wieso das so ist. Weil es ist ja gerade.
Dem wollen wir nachgehen. Warum entsteht eigentlich ein Stau aus dem Nichts? Ohne offensichtlichen Grund, wie zum Beispiel ein Unfall.
Das ist der berühmte Stau aus dem Nichts. Und da macht die Ursache, eine halbe Stunde vorher, 5 Kilometer weiter vorne, gesehen, vielleicht ein Pannenfahrzeug oder ein unglückliches Überholmanöver, das den fließenden Verkehr zum Bremsen zwingt. Und dann steht der Bremslauer in diesem Verkehrsfluss. Und die hat man gut untersucht. Und die geht rückwärts. Da hat sich die Bremswelle weiterentwickelt, wird irgendwie stärker. Und plötzlich steht er auf einem völlig geraden Stück. Ihr wisst nicht warum. Und bis zum Stillstand. Und dann löst sich das langsam wieder auf. Und die Bremswelle, die bleibt innen in diesem Verkehr, solange sehr viel Verkehr kommt.
Das erklärte Thomas Rohrbach bei der Astra, im Bundesamt für Strassen in Bern. Er hat heute, wie jeden Morgen, schon eine kleine Geduldsprobe hinter sich.
Ich bin wie jeden Morgen mit dem Auto gekommen, aus dem Raum Solothurn hier auf Ittigen, und habe an sich auch wie jeden Morgen sehr viel Verkehr angetroffen und musste zum Teil auch fast bis zum Stillstand müssen bremsen.
Was löst das in Ihnen aus?
Mittlerweile nicht mehr so viel. Also, vor 10 Jahren habe ich mich auch bis auch noch geärgert und probiert, möglichst schnell durch den Stau oder Stock im Verkehr durchzukommen. Und heute habe ich einfach 10 Minuten mehr Zeit einrechnen, wenn ich jetzt auf einen Termin im Büro sein und kann entsprechend nachher relativ gelassen unterwegs sein.
Bei einem richtigen Stau, zum Beispiel am Gotthard, verliere er seine Gelassenheit dann aber relativ tiefig.
Dort steht er dann wirklich an Ort. Und das ist etwas, was ich dann ganz schlecht vertrage, wenn es gar nicht vorwärts geht. Wird die Unleidung. Wer dann neben mir sitzt, der hat dann vielleicht nach einer halben Stunde nicht mehr wirklich Freude an mir. Der wird die bissig.
Genau wie der Thomas Rohrbach werden viele andere Fahrer im Stau genau das. Bissig. Kann man sich dem Übel nicht entledigen. Den Stau wegmanövrieren. Das nicht, aber in der Verkehrsleitzentrale werden verschiedene Massnahmen getroffen, um ihn zumindest zu verringern.
Es gibt auch Strecken, wo wir direkt den Verkehr beeinflussen durch Geschwindigkeitssignalisationen. Also wenn man sieht, der Verkehr kommt, oder die Verkehrswelle kommt, dann kann man, indem man Geschwindigkeiten absignalisiert, kann man den Durchfluss erhöhen. Und die Geschwindigkeitsreduktionen, die werden von uns signalisiert, bevor der Stau entsteht. Oder? Also die Idee wäre, dass man an sich den Verkehr möglichst gleichmässig macht, bevor es zum Stau kommt. Und dann ist die Autobahn halt noch nicht ganz so voll und plötzlich leuchtet dort der 100er Tafel. Und dann sollte man den 100er dort eigentlich einhalten, weil dann wird der Verkehr von Anfang an schön ruhig beeinflusst und dann haben wir plötzlich wahnsinnig viel mehr Kapazität auf so einem Abschnitt.
Der Verkehr durch optimales Tempo regulieren, das ist das eine. Das andere ist, die Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass sie mit ihrem Verhalten mitverantwortlich sind für den Stau. Nächstes Auffahren oder schnelles Abbremsen, das kann im dichten Verkehr schnell zu Stau führen, aber meistens erst eine ganze Reihe von Fahrzeugen hinter dem Verursacher. Darum merkt er das häufig gar nicht. Im dichten Verkehr, da gibt's ja meistens mindestens einen anderen Fahrer neumals, der einem gewaltig auf den Wecker geht. Der Thomas Rohrbach, er würde persönlich am liebsten 3 Typen Leute aus dem Verkehr ziehen.
Also sicher die Nervösen, die versuchen, an sich ganz egoistisch nur an ihr Bauchzeitgefühl, würde ich dem mal sagen, denken und probieren immer top führen und mal auf der schnelleren Spur und erst im letzten Moment vor der Überholspur in die Ausfahrt rausfahren. Das ist sicher ganz ein mühsamer Typ Fahrzeuglenker, der alle anderen zum Bremsen zwingt. Und wenn alle anderen müssen bremsen, dann kommt es zu Stau. Und dann vielleicht noch ein zweiter, wo ich sicher nicht der Einzige bin, der sich aufregt, das ist der Typ Oberlehrer am Lenkrad. Der findet, ich fahre jetzt ganz korrekt und alle anderen sollen bitte so fahren wie ich. Irgendwann wird er zum Sicherheitsproblem, weil die Leute probieren vielleicht rechts zu überholen oder was auch immer. Und irgendwann gibt es dann eben auch einen Stau. Vielleicht ein dritter Typ Fahrer ist der, der einfach nicht schaut beim Spurwechsel, einfach ein bisschen vor sich hinfährt, den Blinker vergisst. Und mit dem zwingt er die anderen auch zum Bremsen.
Das Auto, eine fantastische Erfindung. Wenn die Erfindung aber alle fantastisch finden und sie dann noch zur gleichen Zeit fantastisch finden, dann gibt es eben häufig Stau und die Laune, die sinkt. Im Stau staut sich eine Vielfalt von negativen Gefühlen an und auf. Man ist hilflos, man ist isoliert, zum Warten gezwungen. Gibt es dann keine gute Seite an dem Phänomen? Für den Thomas Rohrbach, Mediensprecher vom Bundesamt für Strassen, ASTRA, ist der Stau trotz Ärgernis eine grosse Faszination.
Was sicher ganz faszinierend ist, wie ein einzelnes Manöver sich im dichten Verkehr auswirken kann. Es ist ein Lastwagen, der etwas optimistisch überholen will, der die Bremswellen auslöst. Es lenkt ein Fahrzeug, das auf dem Pannenstreifen steht. Ein Unfall, und das finde ich eigentlich ganz dumm, ein Unfall auf der Gegenfahrbahn, der die Blicke wegnimmt. Und sofort geht das Tempo runter. Heute haben wir alle ein Smartphone, und wir können filmen. Ich habe schon Beispiele gesehen, wo auf der Gegenfahrbahn ein Fahrzeug brennt und dann filmen alle filmen, die vorbeifahren und schicken das nachher an die diversen Newsportale und sind gleichzeitig eine Stauursache und ein Risiko. Wenn ihr nur noch mit 50 auf der Überholspur fahren, seid ihr ein massives Risiko. Also, das sind alles Sachen von der modernen Welt, das vielleicht vor 20 Jahren in dieser Form noch nicht gegeben hat. Aber so der Gafferstau, das finde ich ein Wahnsinnsphänomen.
Seine Faszination hat vor vielen Jahren angefangen, als er als kleiner Bub im Trio Eugster zugelassen hat.
Walensee, du Kahlensee. Da ist wirklich ein Thema geworden, das ist eine vierspurige Autobahn. Dann ist der Gotthard gekommen, ich bin als Zweiklässler im ersten Gotthardstall gehockt, auf dem Rücksitz vom Familienauto. Und das war faszinierend gewesen. Das hat man vorher dann, glaub ich, in dieser Form nicht gekannt in der Schweiz. Und dort, würde ich sagen, ist der kleine Bub, der auf dem Rücksitz vom Familienauto ist, recht fasziniert gewesen. So viele Autos, die hier oben stehen. Das war 1980, kurz nach der Eröffnung des Gotthardtunnels. Ich habe einfach zum Seitenfenster rausgeschaut, mit grossen Augen.
O Walensee, für manche bist du ein Qualensee. An deinen stolzen Ufer zu hängen, in kilometerlangen Schlangen, mit muffen, müden, heissen Grinden, die sich schon freuen auf Graubünden. O Walensee, du bremst auf dem Weg in Schnee.
Das ist der Doppelpunkt auf SRF 1 zum Thema «Zufriedener im Stau». Seit 1960 hat sich der private Strassenverkehr mehr als vervierfacht. 20'000 Stunden stehen Herr und Frau Schweizer pro Jahr im Stau. Wir fragen, gibt es Hoffnung oder müssen wir uns auch in Zukunft grün und blau ärgern? Laut Statistik wird Mobilität und damit auch der Stau jedes Jahr deutlich zunehmen. Autobahnen ausbauen, sagen die einen. Das bringt gar nichts, dann gibt es nur noch mehr Verkehr, sagen die anderen. Die Forschung sagt, nicht verzweifeln, weil ja, es gibt Hoffnung. Ich besuche den Stauforscher Professor Dirk Helbing an der ETH Zürich. Er hat sich auf alle möglichen Arten mit dem Stau befasst, außer selber am Steuer drin zu sitzen.
Natürlich habe ich einen Führerschein und ein Auto, aber es steht die meiste Zeit in der Garage. Und wenn ich im Auto sitze, dann meistens auf dem Beifahrersitz mit dem Computer. Aber wenn ich am Lenkrad sitze, ich glaube, dann hätte ich oft genug die Nerven verloren. Ja.
Um die Stausituation zu verbessern, müssen wir nicht einfach Autobahnen ausbauen, sondern es sei gut möglich, die Kapazität, die wir haben, besser zu nutzen. Mit dem heutigen System ist es möglich, die komplexen Staufaktoren ganz genau zu berechnen.
Das Einzige, was man nicht voraussagen kann, ist der Moment des Zusammenbruchs. Aber wie bei der Wettervorhersage kann man im Grunde genommen sagen, okay, unter diesen Bedingungen, in dieser Verkehrssituation, ist die Wahrscheinlichkeit so und so groß, dass der Verkehr innerhalb der nächsten 5 Minuten oder der nächsten 10 Minuten zusammenbrechen wird.
Um den Zusammenbruch zu verzögern, gibt es verschiedene Massnahmen. Das Überholverbot für LKWs in Stosszeiten ist eine davon. Das Tempo durch Geschwindigkeitssignalisationen absetzen, eine andere. Der Dirk Helbing entwickelt mit internationalen Forschungsteam neue Methoden zur Staumilderung für Autobahnen, aber auch für Städte. Stauforscher die analysieren für das nicht nur den Autoverkehr, um Lösungen zu finden, sondern sie schauen auch andere ähnliche Systeme an und holen dort Inspiration. Zum Beispiel das Finanzsystem.
Auch da gibt es Dominoeffekte. 2008 haben die begonnen mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers. Da gab es also quasi eine kleine Stockung im Finanzsystem. In der Folge hat sich das zu einer Wirtschaftskrise in vielen europäischen und anderen Ländern ausgewachsen. Aber im Grunde genommen ist es eine Situation ähnlich dem Stau aus dem Nichts, wo ein Zustand des Systems, der wünschenswert ist, also der freie Verkehr, instabil ist und deswegen früher oder später zusammenbricht.
Ein anderes Beispiel. Man nimmt Fußgängerströme als Vorbild. Der Dirk Helbing hat entdeckt, dass die Fußgängerströme sich ganz von allein regulieren. An einer Engstelle zum Beispiel immer abwechselnd Leute von der einen und dann von der anderen Seite kommen und dass es so fast keine Reibungen gibt. Das Prinzip hat man dann übernommen und hat daraus eine neue Lichtsignalsteuerung entwickelt, eine, die sich auch fast selber reguliert. Das funktioniert dann so. An einer wahnsinnig gut befahrenen Kreuzung in einer Stadt plant man dann nicht mehr im Voraus, wenn die Ampeln auf Grün und Rot gestellt werden, sondern das Revolutionäre daran, die Ampel passt sich flexibel an die Verkehrssituation an.
Dann kann man also einige Sekunden im Voraus sagen, okay, jetzt kommt gleich ein Fahrzeugpulk an und kann dann im Grunde genommen schon vorsorglich grün schalten, sodass dieser Fahrzeugpulk nicht angehalten werden muss. Das produziert dann automatisch grüne Wellen. Was wir also machen ist, die Lücken, die im Verkehrsfluss immer irgendwo vorhanden sind, als Gelegenheiten zu nutzen und dann quasi freizuschalten, dass dann tatsächlich Fahrzeuge diese Lücken im kreuzenden Fluss auch ausnutzen.
Mit dem System ist der Dirk Helbing überzeugt, können ganz viele Wartesituationen in der Stadt vermieden werden. Aber bis das umgesetzt wird, können es noch eine Weile gehen. Die Stadtplaner müssen da nämlich noch recht fest umdenken. Beispiel Nummer 3. Die Stauforscher schauen nicht nur beim Verhalten von Menschen, sondern auch bei Tieren ab. Nicht bei Vierbeinern, sondern bei Sechsbeinern, nämlich bei den Ameisen. Weil die fleissigen Insekten überholen nicht und sie passen die Geschwindigkeit exakt dem Vordermann an.
Wir haben mit einem Forscherteam zusammengearbeitet, die Experimente mit Ameisen gemacht haben. Und dort war es so, dass es ein Ameisennest gab und eine Futterquelle. Und die beiden waren verbunden mit einer Brücke. Diese Brücke war gegabelt, also es gab zwei verschiedene Wege. Und es stellte sich heraus, dass die Ameisen in der Regel eine dieser Brücken benutzen und die andere bleibt ungenutzt. Nun ist es aber so, dass wenn immer mehr Ameisen jetzt diese Brücke benutzt haben und bevor aber der Verkehrsfluss der Ameisen zusammengebrochen ist, haben sie angefangen, die andere Brücke auch zu benutzen. Also sie haben sozusagen eine Umleitung benutzt und zwar auf eine Art und Weise, die es geschafft hat, den Zusammenbruch des Verkehrs zu verhindern.
Zurück auf der Autobahn A1 Zürich Richtung Bern. Mittlerweile stehe ich mit meinem Fahrer, Jeffrey Baumann, der die Strecke sehr regelmäßig zurücklegt, im Stau. Im Auto nebendran wird auf Steuerrad gehauen.
Wenn man sich aufregt und es einem wirklich nervt und man wirklich so innerlich am Beben ist, dann ist vielleicht auch allein im Auto und vielleicht ist man auch das Zweite im Auto, dann lässt man es halt einfach mal raus. Vielleicht tut es ja dann besser. Darf man auch mal aufs Steuerrad schlagen? Laut ausrufen.
All die verhaltenen Gefühle, die man das Leben lang in sich hineingehalten hat, vielleicht kommen die nur am Steuer raus. Vielleicht wäre der Schweizer ohne Auto gemeingefährlicher.
So, wenn er nicht im Stau steht, dann könnte es richtig gefährlich werden. Genau.
Also, wir beschreiben jedem Schweizer
eine Stautherapie.
Gut, vielleicht ist eine Stautherapie ein bisschen übertrieben. Es ist aber zugegebenermaßen eine kleinere Kunst, an einem Arbeitstag im Auto zu sitzen, im absoluten Stillstand und nicht nervös zu werden. Aber kann man den Stau nicht wie der Jeffrey Baumann einfach ein bisschen locker nehmen? Zum Beispiel, indem man die Natur geniesst?
Ich finde, ich geniesse es relativ sehr, wenn es in Richtung stockenden Kolonnenverkehr geht und es passiert etwas in der Natur rundherum. Dann bin ich durchaus der das kann aufnehmen und sehr gelassen dort hockt und finde, liebe Leute, schaut doch mal geschwind links über die Schulter, dort hat es einen roten Feuerball, der steht jetzt gerade auf.
Neben der Natur ist Jeffrey seine Lieblingsbeschäftigung ganz klar Musik geniessen.
Ich sitze da, höre sehr viel Musik und wenn es mir dann wirklich zu viel wird, dann rauche ich halt auch mal eins.
Irgendwann hat man die Fertigmusik gehört, schaffst du auch?
Telefon entgegennehmen, das mache ich. Aber dann habe ich da meine Freisprechanlage. Und ein Teil von meinem Arbeiten ist ja auch Musik hören. Im Prinzip höre ich Musik, die ich hören muss. Also, die ich dann beurteile, etc. Und ich sage immer, der einzige Ort, wo ich bewusst Musik hören kann, ist im Auto. Dann ist es eben ganz schön, wenn man so viel Zeit hat.
Der Stau hat für dich definitiv auch einen Vorteil.
Genau. Er lässt mich meine Arbeit besser machen.
Was hörst du im Moment gerade so? Was ist jetzt angesagt?
Das wäre zum Beispiel ein Ivan Modoni, das ist so ein Gypsy-Soul-Stimme.
Kurzer Halt an einer Raststätte. Der Stau setzt bedürfnisfrei Durst, Toilette, Beistrecken. Mein Fahrer, der Jeffrey Baumann, hat es heute nicht präsent. Ich nutze die Gelegenheit und komme ins Gespräch mit einem, der den Stau zum Leben gehört, wie das Morgenbrötli, einem Lastwagenchauffeur Roger Frischknecht von Stoll Transport. Und unterhalte mich mit ihm in der Fahrerkabine.
Wie komme ich da rauf? Das sieht noch abenteuerlich aus.
Ja, da, schöner Haltegriff.
Als Chauffeur muss man ein Kletterprofi sein.
Ja, fit.
Gut, ich versuche das. So viel einfacher als es aussieht. Wir sind hier in einer recht modernen Kabine mit Schlafgelegenheit hinter uns. Ist das wichtig, wenn man im Stau steht?
Nein, im Stau kann man selten hinten liegen. Es wäre schön, aber wenn es dann mal weitergeht, dann hätten wir hinten dran keine Freude. Nein, es ist natürlich übernachten. Wir kommen nicht jeden Abend heim. Eben zum Teil auch wegen der Stausituation. halt die Lenkzeit nicht mehr langt. Dann sind wir dann auch froh, wenn wir dann so anständig liegen können, bequem das Bett hinten dran haben.
Seit 25 Jahren ist der Roger Chauffeur. Seitdem hat es auf der Straße viel mehr Stau. Er versucht sich aber nicht mehr darüber aufzuregen.
Heute ist einfach der Leitspruch, ich komme, wenn ich komme. Ich kann es nicht ändern. Ich kann keinen von der Straße stoßen vor mir. Das ist halt so, Gottes Namen.
Was könnte man dann ändern, dass es nicht mehr so viel Stau geben würde, wenn jetzt du kannst entscheiden könntest?
Wenn ich könnte entscheiden, ja, dann, es klingt jetzt blöd, aber ausbauen, dass man sich anpasst. Ich meine, jede Firma muss die Infrastruktur anpassen und wenn man das als Ganzes anschaut, die Bevölkerung ist gewachsen, auch in dem Fall muss die Infrastruktur wachsen, weil irgendwo gibt es einen Kollaps und dann sind wir dann gleich weit wie quasi Entwicklungsländer, wo jeder jetzt kann ein Auto kaufen, aber die Strassen nicht ausgebaut sind.
Was macht man dann im Stau? Gibt es irgendwie eine Beschäftigung? Oder einfach da sitzen und ein bisschen tagträumen?
Ja, Beschäftigung. Die einzige Beschäftigung im Stau ist zum Fenster raus schauen. Mal ein bisschen schauen, was die anderen Leute machen im Stau. Man muss sich wirklich auch konzentrieren.
Wird man dann schläfrig?
Nein, also wenn es jetzt warm ist von außen, gut, ich habe jetzt hier auch Klimaanlage, alles, das ist heutzutage drin, aber oder dann natürlich nach einem harten Tag und schon noch x Stau, oder? Es gibt Tage, da fahren wir von Stau zu Stau. Da muss ich schon sagen, ja, man wird schon auch müde, aber dann ist halt gesund Menschenverstand angesagt und dann muss man mal neben raus und dann haben wir eben ein Bettchen.
Gibt es dann irgendein kleines Trickchen? Ganz viele Leute können nicht mit dem Stau umgehen. Die nerven sich so fest, dass sie nachher den ganzen Tag schlecht gelohnt sind.
Ja gut, sobald man mit dem Auto auf die Straße kommt, muss man mit dem Stau rechnen. Und die, die es nicht verkraften, müssen halt schauen, dass sie eben mit dem ÖV gehen können.
Los ist Musik, gute, die dir ein bisschen Laune machen?
Ja, Radio. Verkehrsmeldungen, gute Musik, ja klar, ich stehe Country-Musik und auch ja, alltägliche, ein bisschen moderne Musik.
Hättest du gerade einen Tipp für alle griesgrämigen Autofahrer oder Lastwagenfahrer?
Ja, ein Tipp, Alabama, 18 Wheels, ja, das ist so ein richtiger, ja, amerikanischer Trucker-Song, ja.
Hey, how about you, Alabama? Roll on!
Roll on highway, roll on along, roll on daddy till you get back home.
Ich gehe raus, der Roger fährt weiter. Herzlichen Dank. Alles Gute und keinen Stau wünsche ich dir.
Ja, hoffen wir, dass er nachher fertig ist. Wobei, einen Intab habe ich jetzt gerade gesehen.
Wunderbar.
Roll on, roll on, roll on highway.
Kann man im Stau zufriedener werden? Kann man eine Spur Gelassenheit entwickeln? Das Fragen, die uns im heutigen Doppelpunkt beschäftigen. Ein Tipp, wir haben es gehört, unbedingt gute Musik einpacken. Musik, die Laune macht, Musik, die entspannt. Gerade wenn man weiss, dass man sich sehr wahrscheinlich wird aufregen. Und apropos entspannende Musik, der entspannendste Song aller Zeiten, der heisst «Weightless». Und er ist in England von Wissenschaftlern gehört worden. Die Band Marconi Union, die hat ihn zusammen mit Soundtherapeuten, mit Musiktherapeuten entwickelt. Mit seinen harmonischen Intervallen gelingt es ihm anscheinend, die Herzfrequenz und auch die Hirnaktivität vom Hörer abzusetzen, die Atmung zu verlangsamen und so richtig tief zu entspannen. Und das tönt dann so. Zum Autofahren sollte man den aber nicht unbedingt hören. Für das ist er fast zu entspannend und darum auch gefährlich. Vor dem Fahren oder im Stau oder zum Einschlafen ist er aber sehr zu empfehlen. Entspannung hin oder her, häufig sieht es hinter dem Steuer doch so aus. Der Puls, der steigt, die Adern wölben sich, die Laune sinkt einiges schneller als der Benzinstand. Der Stau, der nervt. Hat er dann nichts Gutes? Der Lastwagenfahrer Roger meint ganz klar,
Stau hat nichts Positives, nein. Ja.
Das Problem ist, dass diese blöden Staunachrichten auch immer länger werden. Ne? Diese Staunachrichten haben irgendwie ein schlechtes Image. Ich versuche das ein bisschen aufzupolieren und bin ja großer Fußballfan und höre gerne samstags diese Bundesliga-Konferenz. Und so müsste man die Staunachrichten präsentieren in einer packenden Konferenzschaltung. Stau auf der A4, Stau auf der A4. Wir hören gerade, Werner, auf der A4 hat sich was getan. Allerdings, liebe Autobahnfreunde, lange hat es ausgesehen, als würde der Verkehr den ganzen Nachmittag nur so dahin plätschern. Und dann kurz vom Berufsverkehr hat es doch noch geklappt. Ein schlichter, aber umso überraschender Reifenplatzer. Mehr braucht es nicht für einen herrlichen Stau von gut 5 Kilometern Länge. Aber wie sieht es denn bei dir am Kamener Kreuz aus, Manni? Es sieht fantastisch aus, wie so oft am Kamener Kreuz. Hier bewegt sich in den nächsten Stunden gar nichts mehr. Aber wie steht es denn bei dir am Heumarer Dreieck, Sabine? Hier steht leider überhaupt nichts. Der Verkehr fließt und fließt. Da haben wir uns sicherlich alle ein bisschen mehr erwartet. Aber es kann ja nur nicht jeden Tag Ferienende sein. Tod in Leverkusen!
In einer Zeit, wo alles immer schneller läuft, hektisch ist, nonstop kommuniziert und vernetzt wird, tut es nicht vielleicht einfach mal gut, im Stau zu stehen, die Langsamkeit zu zelebrieren. Es gibt ja neben Fast Food auch Slow Food, neben schnellen Pisten Slow Slopes für Genuss-Skifahrer. Wieso dann nicht auch beim Fahren eine meditative Pause einlegen?
Stell das Auto ab. Mach's bewusst. Kein Tropfen Abgas und kein Dezibel Autolärm soll dich jetzt ablenken. Euer Auto neben dir, das immer noch im Millimetertakt vorwärts fährt, beeindruckt dich nicht mehr. Du bist bei dir. Sitzt im Auto und hast Zeit für dich. Nur für dich. Atme ganz tief ein, mach dich voll mit frischer Luft. Und lass jetzt den ganzen Atem wieder gehen. Schließ die Augen. Die blonde Autofahrerin vor dir interessiert dich jetzt nicht mehr. Du nimmst Luft, frische Luft und lässt die Luft wieder gehen. Du merkst, wie du mit deinem Auto eins wirst. Nimmst ganz tief Luft, frische Luft.
Gut, das wird tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber wenn man dann mal im Stau drin ist, dann kann man versuchen, die ganze Situation wenigstens ein bisschen positiver zu sehen, meint die Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli.
Die Zeit, eigentlich so, dass die Zeit, wo man steht im Stau, dann plötzlich auch einen Sinn überkommt, der nicht nur negativ besetzt ist.
Und wie macht man das ganz genau, die Zeit positiv zu besetzen?
Ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, dass wenn jetzt jemand eine Sprache lernt, beispielsweise, und das er auch macht mit Kassetten oder mit irgendwelchen, dass er sagt, ja, also wenn ich schon weiss, dass ich so und so lange mehr Zeit brauche für den Arbeitsweg, dann nutze ich die Zeit, um die bestimmte Übungen zu hören. Also dann könnte man quasi wie dem Ganzen einen Sinn geben. Darum das geht es, oder? Dass man dann mit dem Kind unterwegs ist und im Stau, dass man gewisse Spiele macht, dass man sich überlegt, ja, was könnte man machen. Es gibt halt jenste so Autonummern-Spiele und wer hat zuerst den nächsten BMW gesehen und so. Dass man versucht, etwas zu machen, wo der leeren Zeit, das ist das, was einem so aufregt. Ich bin da und möchte gerne dort hin und kann nicht, weil die anderen mir im Weg stehen, oder? Dass man die Zeit versucht, mit etwas zu fühlen, das einem wohltut. Das ist sehr individuell. Also, die Hörbuchsache finde ich wirklich noch gut, weil sehr viele Leute haben viel daheim und sagen, oh, das möchte ich noch machen. Und Hörbücher sind auch etwas sehr Angenehmes. Also das ist etwas, wo bis zu einem gewissen Grad schon ablenkt, oder? Aber gleich, das eignet sich eigentlich relativ gut, um so eine Zeit zu überbrücken und gleich ein positives Erlebnis zu haben damit. Also.
Ich habe noch etwas Satirisches oder Lustiges, wenn es eine Komödie ist, vielleicht ja. Umso besser.
Genau.
Darum, warum nicht eine Liste machen von Sachen, die man schon lange hat lernen wollte, vom Lieblingsquiz, Hörbücher auslehnen, von Büchern, die man schon lange hat lesen wollte, aber nie dazugekommen ist. Namen von Leuten notieren, die man schon lange wieder mal hat anrufen wollte. Zeit positiv nutzen. Und wer weiss, vielleicht sogar den netten Nachbar im Fiat nebendran oder die Damen im Mercedes vorne dran kennenlernen.
Dass man das Glück könnte haben, jemanden im Stau kennenzulernen. Ich meine, es ist immer empfehlenswert, umzuschauen, wenn man auf Partnersuche ist, ob jemand andere im Auto sitzt, der einem könnte interessieren. Aber ich will es jetzt nicht als extrem erfolgsversprechende Methoden anpreisen. Gehen Sie mal in Gotthard und Partnersuche. Das glaube ich nicht unbedingt.
Tatsächlich gibt es im Internet aber Tipps und Tricks zum Flirten im Stau. Ein paar Leute scheinen diesen Aspekt vom im Stau stehen aktiv zu nutzen. Für Interessierte hier eine kleine Zusammenfassung von Flirt-Tipps für den Stau.
Interpretieren Sie die Zeichen richtig. Lächelt die Person im Auto nebenan zurück oder nestelt sie plötzlich nervös im Handschuhfach, ist das ein gutes Zeichen. Bleiben Sie beim Flirt im Stau. Der Flirt während der Fahrt ist erheblich riskanter. Flirten Sie nie auf Kosten der Sicherheit. Sitzen mehrere Insassen im Auto, liegt darin eine Chance. Es gelingt vielleicht leichter, eine Telefonnummer auszutauschen oder sich gefahrlos auf dem nächsten Rastplatz zu verabreden.
Die andere Person sieht beim Autoflirt maximal 5% von ihnen und formt sich daraus ein Gesamtbild. Cabrios gelten allgemein als flirtförderlich, Sonnenbrillen hingegen weniger. Ein Autoflirt ist unverbindlich und kann sich, wie der Stau, schnell wieder auflösen. Setzen Sie nicht Ihre ganze Hoffnung auf diese Methode der Partnersuche. Wenn Sie aber wirklich der Meinung sind, dass Sie Ihren Traumpartner im Auto gesehen haben, merken Sie sich das Kennzeichen und bitten Sie zum Beispiel örtliche Radiosender um Hilfe.
Es muss ja nicht gerade Partnersuche sein, aber es ist ja so, im Stau kann man definitiv einiges erleben. Das haben uns auch SRF1-Hörerinnen und Hörer erzählt.
Zwischen Basel und Bern, am Bauchentunnel, der ist zeitweise wieder zu, weil ein kleines höheres Verkehrsaufkommen war. Und dann musste ich einfach warten. Auf alle Fälle habe ich das Gefühl, ja, jetzt nehme ich halt meine Kirsche für und fahre Kirsche essen. Und habe das da so gezeigt, neben dir und noch. Dann haben sie gezwungen, sie wollen auch gerne. Und dann dachte ich, ja gut, ich habe ja da im Auto bei uns irgendwo ein Eis verkauft. Ich hatte 2 oder 3 Kilo, habe ich dort so verkauft.
Und darum sind wir dort direkt auf dieser Brücke gestanden. Und ich glaube, das ist die höchste Brücke von der A2 auf der Südseite. Und dort sind dann alle 3 Spuren voller Auto gestanden. Und plötzlich ist dann ein Fußball auf meine Frontscheibe geflogen gekommen. Und bin dann natürlich ausgestiegen und habe mit den jungen Leuten auf dieser Brücke zwischen diesen Autos mitgeschuttet. Das haben wir etwa 15 Minuten lang gemacht. Die anderen haben gelacht, sogar geklatscht haben sie im Auto rein. Ja.
Also ich war damals Au-pair-Girl in Kanada und wir sind in einem langen Wochenende, in einem langen Weekend in einen grauenhaften Stau gekommen. Meine Au-pair-Lady und die beiden Kinder und ich. Und ich habe dann im Stau schleichend nebenan ein Schweizer Kreuz, das ging ja noch, aber noch ein Basel und ein Basel-Landstäbli-Wäppli gesehen. Und dann hat meine Lady gesagt, hey, say hello to this guy. You need somebody with a car in this country. Soll alle sagen, wir brauchen da jemanden, der ein Auto hat in diesem Land. Auf jeden Fall haben wir die Scheiben runtergerollt und mein zukünftiger Mann war dann das gewesen. Also ein Kruselkopf da drin hat gesagt, hey, gib mir die Telefonnummer.
Glücklich werden im Stau, das passiert also, aber eher selten. Ausser, meint Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli.
Es gibt Leute, die sind einfach generell glücklich und die, denen kann ihrem Glück auch der Stau nicht anhaben.
Für die anderen ist er eine Geduldsprobe, die es gilt zum Gehen, zum Fahren, wenn immer möglich. Der Mensch wird immer mobiler, der Stau wird nicht abnehmen. Um unsere durch Blechschlangen und Stoßstangen strapazierten Nerven zu besänftigen, nützt vielleicht ein Blick in die Zukunft. Was für Hoffnungen stecken in der Forschung? Was für Szenarien sind vorstellbar? Werden wir zum Beispiel schon bald auf Rollteppich über die Autobahn geschliessen und müssen uns um nichts mehr kümmern?
Rollteppich, das sehe ich gar nicht. Das wäre technisch wahrscheinlich nur mit äußerst grossen Investitionen zu lösen. Also da denke ich, da können wir, auch wenn es teure Baustellen sind oder Bauarbeiten, können wir günstiger weg, wenn man eine Spur anhängt oder wenn man eine neue Linienführung sucht. Und dann hat unser Autobahnnetz noch eine Eigenheit, die gegen den Rolltepper spricht. Ihr könnt im Schnitt alle 4 Kilometer drauf und dran. Ich denke, in den nächsten 50 Jahren wird es keinen Rolltepper geben auf den Autobahnen.
Meint Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen. Realistischer sage ich, den vorhandenen Strassenraum besser zu nutzen oder auszubauen.
Vielleicht andere Sachen, die mittel- bis längerfristig über das Portemonnaie würden laufen. Also man diskutiert viel über Mobility Pricing. Man zahlt für das Fahren. Das zahlt er heute schon über den Benzinpreis, über die Autobahnvignette, aber dass man die Instrumente würde ablösen würde und dass man quasi pro zurückgelegtem Kilometer und vor allem zu welcher Zeit.
Und wie wäre es jetzt zum Beispiel mit fliegenden Autos, um den Stau zu mildern?
Fliegende Autos, das stelle ich mir vor, da müssen wir Stock haben zu den Kollegen vom Bundesamt für Zivilluftfahrt. Das würde unter Umständen eben in der Luft auch zu Problemen führen, weil ihr könnt ja nicht einfach durchfliegen, wo ihr wollt. Da braucht es dann auch Luftstrassen. Und nachher, denke ich, ist die Anforderung schon eine andere, ob ihr jetzt ein Auto auf dem Boden bewegt, wo ihr nur in eine Richtung könnt im Normalfall.
Aber, meint der Stauforscher Dirk Helbing von der ETH Zürich, die Idee ist nicht weit hergegriffen.
Es gibt tatsächlich fliegende Autos. Das heißt, es gibt Leute, die Autos entwickelt haben, wo man Flügel ausfahren kann und wo man dann auf der Autobahn im Grunde genommen durchstarten könnte und das Auto sozusagen in ein Flugzeug umwandeln kann.
Im grossen Stil werden wir die aber vermutlich nicht einsetzen können. Als viel realistischer sieht er das Szenario vom selbstfahrenden Auto, wo der Verkehrsfluss auf Autobahnen deutlich wird verbessern.
Wir haben also zum Beispiel mit Volkswagen zusammen geforscht an Verkehrsleistungsassistenzsystemen. Die funktionieren folgendermaßen, dass Fahrzeuge ausgestattet werden mit Radarsensoren. Und diese Radarsensoren können die Abstände und die Relativgeschwindigkeiten zum nächsten Fahrzeug besser messen, als das ein Mensch kann mit seinen Sinnen. Der Mensch ist also von der Evolution nicht für den Autoverkehr entwickelt, ja, oder optimiert. Wir können also Geschwindigkeitsänderungen und Abstandsänderungen relativ schwer schätzen. Das heißt, wir können mit diesen Radarsensoren die Fahrzeuge automatisch fahren lassen, fühlt sich aber ganz echt an, also so ähnlich wie wir fahren würden. Aber wir ändern die Fahrparameter ein bisschen. Und das hat letzten Endes einen Effekt auf den Gesamtverkehr, auch wenn nicht jedes Fahrzeug damit ausgestattet ist mit diesem technischen System. Und zwar, dass der Verkehrsfluss stabilisiert wird und dass die Kapazität leicht erhöht wird. Das heißt, der Stau löst sich auf mit unserer Technologie.
Getestet worden ist das Auto schon vermehrt und wäre theoretisch einsatzbereit.
Es wartet im Grunde genommen darauf, dass jetzt die rechtlichen Hürden aus dem Weg geräumt werden. In 10 oder 20 Jahren haben vielleicht nur noch selbstfahrende Fahrzeuge. Ich denke, gerade für Senioren ist das natürlich sehr interessant. Das heißt, mit dem Alter lässt zum Teil eben die Reaktionsfähigkeit nach. Wenn man auf die Mobilität nicht verzichten muss im Alter, dann ist das sicherlich eine attraktive Möglichkeit. Denkbar ist im Grunde genommen auch, dass die Autos alleine einkaufen fahren. Ja, dass man sozusagen so eine Art Bestellliste übermittelt an den Supermarkt. Da wird dann die Ware eingeladen und das Auto bringt es nach Hause.
Die kommen dann nicht in den Stau?
Ja, im Grunde genommen kann man die Straßenkapazitäten besser nutzen. Wenn man selber drin sitzt, dann fühlt sich das vielleicht unangenehm an, weil man denkt, Mensch, so wenig Abstand ist das sicher. Aber wenn das Auto jetzt irgendwie alleine einkaufen fährt, dann könnte man tatsächlich die Abstände verringern.
So Szenarien können dem Stausteher vielleicht einen kleinen Lichtblick verschaffen. Den Stau zum Verschwinden bringen tun sie aber nicht. Darum heisst für jeden einzelnen Automobilist Nerven behalten.
Und machen Sie mal, oh, die Strassenplaner. Du weißt, haben die etwas gedacht? Weißt, da oben, von Planung keine Ahnung.
Ja, von Planung keine Ahnung. Lass mal, der dich geplant hat, hat auch keine Ahnung gehabt. Und mich anfluchen musst du schon gar nicht. Ja? Liebe Wallenseeflitzer, ich gebe dir einen guten Rat. Ja? Wenn du wirklich pressant bist, dann stellst du am besten deinen ranzigen Pflug auf den Pannenstreifen, ja? Gehst zu Fuß via Kerenzer Mürzenstock auf dem Ho Chi Minh Pfad. Ja? Direkt auf Langquart ab und dann wartest, bis ich komme. Ja? Und wenn du ganz anständig fragst, nehme ich dich als Autostopper mit bis Köblis und von dort ist nicht mehr weit bis St. Antonio.
Gar keine schlechte Idee, das mit dem Auto teilen. Neben dem Ausbauen, Signalisieren und Informieren ist sogenannte Carsharing etwas, das den Stau punktuell sicher mindern kann.
Das eine ist natürlich die Möglichkeit, dass mehr Leute ins Fahrzeug sitzen, dass man also Fahrgemeinschaften macht. Dafür gibt es mittlerweile auch Apps, ja, fürs Handy und zum Teil wird es dann auch noch kombiniert mit Kennenlernplattformen und so. Also macht es dann ein bisschen aufregender sozusagen, Leute mitzunehmen.
Um mit der Stauforschung weiterzukommen, lohnt sich zum Teil auch ein Blick auf die Verkehrssituationen in anderen Ländern, zum Beispiel in Ägypten.
Wenn man da ins Taxi steigt, dann denkt man, oh Gott, das überlebe ich nie. Ja? Also total chaotisch. Und man denkt sich, okay, jetzt gibt es bestimmt gleich einen Unfall, aber interessanterweise passiert das nicht. Ja? Wie funktioniert das? Ja, in Ägypten schaut jeder nur nach vorne, nicht nach hinten, nicht in den Rückspiegel, meistens auch nicht in den Seitenspiegel. Und jeder ist verantwortlich für das, was vor einem passiert. Und wenn man irgendwie die Spur wechselt, dann hupt man. Das ist also ein Riesengetöse. Ja? Aber offensichtlich hilft das den Leuten, sich zu koordinieren. Was ich auch beobachtet habe, da gab es zum Beispiel 3-spurige Straßen. Und wenn dann das Verkehrsaufkommen größer wurde, dann wurde das von 4 Fahrzeugen parallel benutzt und dann sogar von 5 Fahrzeugen. Das heißt, da wurde die Breite der Straße adaptiv benutzt. Ja, hier wäre das natürlich total verboten. Ne? Trotzdem ist es in gewisser Weise sinnvoll.
Es gibt ja Länder, die sich entwickeln. Singapur zum Beispiel, wo sehr schnell auch Bevölkerungsanteil gewachsen ist, wo aber anscheinend kein grosses Verkehrsproblem stattfindet. Wie machen denn die das?
Ja, da ist ein Auto sehr teuer. Das heißt, man zahlt da zigtausend im Grunde genommen Steuern an den Staat dafür, dass man ein Auto benutzen darf. Das macht es natürlich sehr unattraktiv. Was dann passiert ist, dass die meisten Leute eben öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder Taxi.
Der Blick in andere Länder, der kann auch ein Trost sein, meint der Stauforscher Dirk Helbing.
Man hat ja vor einiger Zeit berichtet von diesem Stau in China, der irgendwie mehr als 100 Kilometer lang gewesen sein soll und der sich tagelang nicht aufgelöst haben soll. Also insofern, wenn man jetzt irgendwie am Gotthard steht, und das steht, dauert ein paar Stunden im schlimmsten Fall. Also froh sein, es könnte alles noch viel schlimmer sein.
Und sowieso, wenn man an Ostern dann am Gotthard steht, sage ich das für die meisten halb so wild, meint auch Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli.
Der Ferienstau ist für mich eigentlich nicht so das Problem. Wenn die Leute in die Ferien wollen, über Ostern, dann nehmen das einfach in Kauf. Es gibt auch Leute, die fahren ab und sagen, wenn ich ins Auto sitze und abfahre, dann fängt für mich die Ferien an. Und die chillen es, glaube ich, im Stau. Ich glaube, die haben gar nicht so ein Problem damit.
Das ist also das Motto, im Stau versuchen zu chillen. Alles andere ist ungesund und bringt sehr wenig. Im Auto von Jeffrey Baumann, der mit mir von Zürich nach Bern fährt, machen wir genau das. Relaxen, Musik hören und plaudern. Und weil das auf der Hinfahrt gut funktioniert hat, ist es für mich klar, auf dem Heimweg nehme ich nicht den Zug, sondern fahre wieder mit dem Jeffrey heim. Zumindest durch den Feierabendverkehr.
Wir sind gerade angekommen in Bern. Es war nicht wahnsinnig schlimm mit dem Stau, aber ein bisschen Nerv hat es schon gebraucht. Wie lange haben wir gehabt?
1 Stunde 35 Minuten, also länger als 1,5 Stunden.
Aber dir geht's gut, du bist entspannt.
Tiefenentspannt.
Und ich hoffe natürlich, dass ihr seid jetzt auch schon ein bisschen entspannter. Zufriedener im Stau, das war ein Doppelpunkt von der Patricia Banzer. Und nachhören und sich die Nerven für den nächsten Stau holen, könnt ihr die Sendung unter srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.